Herzlich willkommen zum dritten Podcast von Das Abenteuer Coaching von und mit Sebastian Stockebrand. Präsentiert von www.dasabenteuerleben.de, dem ersten deutschen Edutainment-Portal. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, dass Sie wieder zugeschaltet haben. Im letzten Podcast haben wir über das Thema Definition von Zielen und deren Bedeutung für das Coaching gesprochen. Und heute geht es nochmal um Ziele, aber nicht um irgendwelche Ziele, sondern um das Ziel hinter dem Ziel. Und was ich damit meine, das erfahren Sie gleich. Anstatt mit der Theorie zu beginnen, möchte ich heute mal direkt mit der Praxis anfangen. Erinnern Sie sich noch, im ersten Podcast hatte ich von einem Rechtsanwalt aus dem Ruhrgebiet erzählt, der seine Work-Life-Balance verbessern wollte. Dieser Fall ist wirklich sehr interessant und deswegen möchte ich ihn heute mal etwas ausführlicher darstellen. Einverstanden? Okay, los geht's. Also, vor 2 Jahren rief mich dieser Rechtsanwalt an, Mitte 30, Partner in einer Rechtsanwaltskanzlei, und ich fragte ihn am Telefon nach einer Überschrift. Er sagte, ja, also es ging um Work-Life-Balance, damit sei er, seiner Work-Life-Balance sei er unzufrieden und er will diese verbessern. In dem Telefonat kündige ich dann an, dass ich ihn in der ersten Sitzung nach seinen Zielen fragen werde und was er bisher schon dafür getan hat. Das ist übrigens ein ganz typischer Kniff von Coaches, denn damit wird der Klient dahin gebracht, dass er unterbewusst schon an seinen Zielen arbeitet und darüber nachdenkt. Eine Woche später haben wir dann die erste Coaching-Sitzung und nach dem üblichen Einstieg zum Kennenlernen, ja, also wir merken, wir sind uns sympathisch und wir glauben auch miteinander arbeiten zu können, legen wir los. Der Coachee schildert mir erstmal ausführlicher seine Ausgangssituation. Er sei unzufrieden mit der Verteilung von Arbeitszeit und Privatleben und die Arbeit schlauche ihn manchmal sehr. Er hat das Gefühl, dass er oft überhaupt nichts auf die Kette kriegt und naja, mit der Stimmung in Familie, Frau und 3 Kinder, stehe es auch nicht immer zum Besten. Er sei sehr unzufrieden. Mir reicht das erstmal, um die Ausgangssituation und die Problemstellung zu verstehen. Und das ist ja typisch für Coaching. Jetzt will ich mit ihm nicht tiefer in das Problem eindringen und darüber grübeln, sondern ich versuche, in Richtung Lösung zu gehen, indem ich ihm sage, lassen Sie uns das doch mal als Ziel definieren, was Sie möchten. Also das große Oberziel war ja, meine Work-Life-Balance verbessern. Und wir brechen dann dieses Ziel nochmal weiter herunter. Das geht recht zügig von der Hand. Also er definiert, ich möchte meine Arbeitszeit durchschnittlich um 2 Stunden pro Tag verringern, das heißt nur noch von 9 bis 18 Uhr arbeiten, aber mit der Nebenbedingung, dass ich keine Leistungseinbuße in meinem Team habe. Ich frage ihn dann, wie kann er das denn bemessen? Da sagt er, das ist ganz einfach, ich sehe ja immer die Umsätze, die wir machen. Wunderbar, gutes Ziel. Der zweite Punkt ist dann, dass er sagt, naja, und die reine Arbeitszeit ist ja nur ein Punkt, aber ich möchte auch gefühlt zufrieden sein mit meiner Work-Life-Balance. Dann sage ich ihm, naja, wo stehen Sie denn auf einer Skala von 1 bis 10? Sagt er, ja, momentan eher bei 3 bis 4. Und was ist Ihr Ziel? Sagt er, ja, mein Ziel ist, innerhalb von 3 Monaten mindestens bei einer 7 zu landen. Okay, schön. Jetzt haben wir also die Ziele recht gut messbar definiert und damit auch nachprüfbar gemacht. Und ich denke, dann legen wir mal los. Was ist denn das Ziel für diese Sitzung? Frage ich den Klienten. Also was wäre diese Sitzung ein Erfolg aus Ihrer Sicht? Er sagt, er wäre ganz zufrieden, wenn er allein 3 Ansatzpunkte hätte, wie er sein Zeitmanagement verbessern könnte und wenn er das dann auch bis zur nächsten Coaching-Sitzung mal üben könnte, also quasi als Hausaufgabe mitnehmen könnte. Und er hat auch sofort eine Anzahl von Ideen und fängt an, die auf dem Flipchart zu malen. Also mehr Delegation, er könnte die Eisenhower-Methode, also die Unterscheidung zwischen wichtigen und dringenden Dingen, konsequenter anwenden und so weiter. Ich biete ihm dann an, lassen Sie uns doch mal systematisch mit einer Checkliste zum Zeitmanagement schauen, wie Sie einzelne Zeitmanagement-Techniken anwenden und dann gucken wir mal, wo Sie stehen und wo Sie hinwollen. Er sagt, klar, machen wir. Jetzt fangen wir an, die Liste durchzugehen und ich stelle fest, also Delegation macht er im Grunde genommen hervorragend, bis auf ganz wenige Kleinigkeiten. Er hat das Thema, wie viel Zeit er für Fachlektüre braucht. Und dann sagt er mir, naja, ich habe schon so Podcasts bestellt, sodass ich Fachartikel jetzt auf dem Weg zur Arbeit im Auto höre. ja, auch super optimiert. Und im Laufe der nächsten Minuten, als wir die Liste so durchgehen, da beschleicht mich das Gefühl, der kennt sich doch eigentlich hervorragend mit Zeitmanagement aus und er wendet es wirklich auch hervorragend an. Er sieht es nur etwas überkritisch. Und ich muss dann an so einen Fernsehkommentar von einem tschechischen Schachgroßmeister denken, Vlastimil Hort. Der sollte mal eine Position, ich glaube in der Partie Karpov-Kasparov, analysieren. Und dann sagte er nur, das ist ein hartes Nuss. Ja, das dachte ich auch. Dem Mann kann ich doch zum Thema Zeitmanagement wirklich nichts mehr beibringen. Und ich denke dann, das Ziel Work-Life-Balance ist doch vielleicht gar nicht der Kasus Knactus. Und deswegen frage ich ihn, sagen Sie mal, was erreichen Sie denn, wenn Sie die angestrebte Work-Life-Balance realisiert haben? Ja, sagt er, dann habe ich mehr Zeit für meine Familie. Und was noch? Naja, ich hoffe, dass dann die Stimmung in der Familie wieder besser ist. Okay, was noch? Naja, dann muss ich auch nicht mehr so viel Zeit im Büro verbringen. Ja, und was bewirkt das für Sie? Und dann kam es plötzlich. Da sagt der Klient, dann muss ich mich hier nicht mehr so lange rumärgern. Was meinen Sie denn damit? Na ganz einfach, ich rödel mir hier jeden Tag den Allerwertesten ab. Aber bei allen unternehmensrelevanten Entscheidungen habe ich mit meinen 20% Gesellschaftsanteilen nichts zu melden. Es ist vereinbart, dass ich in 5 Jahren die Kanzlei übernehme. Und heute kann ich überhaupt nicht mitbestimmen. Weder bei Einstellung, ich muss doch mit den Menschen arbeiten in 5 Jahren, noch bei IT-Anschaffung, ja, ich muss auch später mit den Systemen arbeiten. Und bei strategischen Entscheidungen, welche Kunden akquiriert werden, kann ich auch nicht mitreden. Das stinkt mir unglaublich. Bingo, dachte ich. Schachmatt. Bis dahin, und das ist jetzt mal die Innenansicht vom Coach, hatte ich das Gefühl, ich habe wirklich gearbeitet und was getan. Aber jetzt war es so, dass das Coaching fast im Autopiloten weiterlief. Der Klient macht wirklich nahtlos weiter und sagt, also Moment mal, jetzt haben wir fast 1 Stunde über meine Work-Life-Balance geredet und über das Zeitmanagement, mit dem ich ja seit Monaten scheinbar unzufrieden bin. Und jetzt wird mir plötzlich klar, das ist ja gar nicht mein Thema. Ich war auf dem falschen Dampfer. Ich weiß jetzt genau, woher meine Unzufriedenheit kommt und ich weiß auch genau, was ich will. Ich weiß sogar schon, wie ich das mache. In einem Dreivierteljahr wird mein Vertrag neu verhandelt und dann will ich 50% der Anteile und ich werde alles tun, um für die Verhandlung in eine super Position zu kommen. Wow, also wir haben das Thema dann weiter besprochen und der Klient konnte mir ganz klar darlegen, zack, 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 was er machen wollte. Den Umsatz steigern, die Klientenstruktur verbessern, das Know-how der Mitarbeiter stärken und so weiter. In dem Moment gab es aus meiner Sicht für mich als Coach im Grunde genommen nichts mehr zu tun. Der Coachee hatte sich wirklich selbst geholfen und wusste auch genau, was zu tun war. Es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, ich hatte fast das Gefühl, dass ich ihn jetzt nur noch aufhalte, dass er mit seiner Arbeit loslegen kann. Was war da passiert? Nun, hinter dem zuvor definierten Ziel Work-Life-Balance und der ja damit verbundenen und erhofften Zufriedenheit stand ein sogenanntes Metaziel. Und damit kommen wir zum Titel des Podcasts: Das Ziel hinter dem Ziel. Metaziele sind Ziele, die eine Ebene über dem offensichtlichen Ziel liegen. Der Coachee hatte nicht das Ziel, die Arbeitszeit zu verkürzen. Nein, nachdem wir über das Metaziel sprachen, kam raus, dass er möglichst schnell eine 50%ige Beteiligung haben wollte, damit er voll mitbestimmen kann. Das war also sein Metaziel, sein übergeordnetes Ziel. Echte Mitbestimmung in der Kanzlei, damit er sie in den nächsten 5 Jahren schon so mitgestalten kann, wie er sie dann schließlich übernehmen will. Und dem Klienten wurde auch klar, dass er gar nicht so wenig Zeit für seine Familie hatte, sondern die Arbeit hat ihn derartig genervt, dass er auch im Privaten schlecht drauf war. Und das hat die ganze Familie zu spüren bekommen. Viele Menschen verfolgen also Ziele, die sie glauben, verfolgen zu müssen. Also ein bestimmtes Auto zu fahren oder einen bestimmten Urlaub zu machen oder, wie in diesem Fall, mein Zeitmanagement auf 102% zu steigern. Das heißt, wir verwenden manchmal viel Energie und Ressourcen auf ein Ziel und wenn wir das erreichen würden oder erreichen, dann bleibt der erhoffte Effekt, nämlich dass wir wirklich zufrieden sind, einfach aus. Was hätte es dem Rechtsanwalt genutzt, wenn er jetzt 2 Stunden am Tag weniger arbeitet? Gekrankt hat es doch daran, dass er nicht mitbestimmen konnte. Vielleicht kennen Sie das schöne Zitat, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, das besagt, wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen, mit Geld, das wir nicht haben. Warum ist es denn so wichtig, im Coaching das richtige Ziel zu definieren, also hinter das Metaziel zu kommen? Naja, also eines liegt auf der Hand, wenn wir im Coaching an einem falschen Ziel arbeiten, wird der Klient natürlich am Ende feststellen, dass er doch nicht zufrieden ist. Das heißt, es nützt keinem was. Das zweite ist, wenn mir mein Metaziel wirklich klar ist, dann werde ich vielleicht entdecken, dass ich andere Wege gehen kann, um dieses Ziel zu erreichen. Also manchmal gibt es schnellere Wege, bessere und effizientere Wege, um mein eigentliches Ziel, mein Metaziel zu erreichen. Und Coaching kann natürlich hier ganz zielgerichtet unterstützen, dass ich eben diese besseren und schnelleren Wege zu meinem eigentlichen Ziel finde. Wie kommt denn jetzt der Coach an das Ziel hinter dem Ziel? Also meistens kommt man wirklich mit einer von 3 ganz einfachen Fragen hinter das Metaziel. Wenn der Klient sein Ziel nennt, also das Erstbeste, dann fragt man, was erreichen Sie damit? Oder was bewirkt das für Sie? Oder was ist, wenn Sie das Ziel erreicht haben? Und mit dieser einfachen Fragetechnik dringt man peu à peu zu den Metazielen vor. So, jetzt fragen Sie vielleicht, und das ist alles? Das ist ja einfach. Ja, Coaching ist manchmal ganz einfach. Oder wie Hans-Jürgen Walter so schön in einem seiner letzten Podcasts gesagt hat, es ist einfach, aber nicht leicht. Simple but not easy. Ich habe festgestellt, dass es in der Praxis wirklich nicht ganz easy ist. Das heißt, es gehört schon eine Menge Erfahrung dazu und man muss auch das entsprechende Fingerspitzengefühl haben, um die Metaziele herauszuarbeiten. Weder darf ich mich ja als Coach 3 Ebenen vor dem Metaziel mit einem beliebigen Ziel abspeisen lassen, noch kann ich immer weiter insistieren und meinen Coachee irgendwann in die Flucht schlagen, weil er sich denkt, was fragt er denn immer weiter? Letztlich ist es so, wie mein russischer Schönheitschirurg immer sagt, Blinddarm ist ganz einfach, außer wenn geht schief. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können natürlich sich auch mal selbst fragen, was steckt denn hinter einem beliebigen Ziel, was Sie haben? Probieren Sie doch mal die 3 Fragen aus, die ich vorhin genannt habe. Aber bitte, don't try this at home with your partner. Also, drangsalieren Sie heute Abend nicht Ihren Partner bis aufs Blut, um hinter jedem und allem ein Metaziel zu finden. Was soll der oder die Arme denn am Ende sagen? Ja, was will ich denn eigentlich? Geld, Gold und ein sorgenfreies Leben? Naja, und das wollen Sie ja auch nicht hören. Sie wollen bestimmt noch wissen, wie es denn mit dem Rechtsanwalt weiterging. Ja, der hat sich wirklich ohne jede Hilfe meinerseits innerhalb der nächsten 9 Monate eine hervorragende Ausgangsposition für die anstehende Verhandlung erarbeitet. Also er hat einfach komplett das Programm durchgezogen, was er sich selbst verordnet hat. Und mich hat er dann noch einmal hinzugezogen, um auf die Verhandlung vorbereitet zu werden. Und dann hat er tatsächlich aus meiner Sicht sehr gekonnt und sehr selbstbewusst verhandelt und 2 Dinge erreicht. Erstens, ab sofort wurden alle Entscheidungen gemeinsam, das heißt im Einstimmigkeitsprinzip getroffen. Und zweitens, schon ein Jahr später hatte er 50% der Gesellschaftsanteile. Ja, und er lebte glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage. Naja, oder so ähnlich. Also zumindest lebt er immer noch als sehr engagierter Rechtsanwalt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der 3. Podcast zum Thema Coaching. Und ich hoffe, Sie haben wieder ein paar interessante Gedanken mitnehmen können und können jetzt in aller Ruhe Ihren Zielen auf den Grund gehen. Die Shownotes zu diesem Podcast finden Sie wie immer unter www.das-abenteuer-coaching.de. In dem nächsten Podcast in 14 Tagen wird es um das Thema Fragetechniken gehen. Wie immer freue ich mich über Fragen, Anregungen und Kritik, also schreiben Sie mir. Und bitte bleiben Sie uns treu unter www.dasabenteuerleben.de. Also, zielen Sie gut, bis bald, Ihr Sebastian Stockebrandt.